Hallo, liebe Godzilla-Fans oder solche, die es noch werden wollen. Und falls ihr es schon seid, ich hoffe, ihr seid gnädig mit uns. Denke ich mir vor jeder Aufzeichnung einer neuen Folge unserer Beatzilla-Reihe, der Banus Kino Extended Edition Godzilla-Filmreihe in kompletter Länge, in der André Wenzel und ich in unregelmäßigen Abständen jeden einzelnen Film aus dieser Kaiju-Reihe der Toho Studios durchkauen. Und wir sind in unserer Retrospektive mittlerweile angekommen bei Film Nummer 10, Godzilla Attack All Monsters, den wir vor einigen Monaten rezensiert haben. So, und jetzt wird's kompliziert, denn André und ich haben viele Jahre, bevor wir uns überhaupt dazu entschlossen haben, über alle Godzilla-Filme zu sprechen, schon einmal über Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster gesprochen. Den offiziellen 11. Film in der Toho-Godzilla-Filmreihe. So, und da wir dieses Gespräch nicht noch einmal führen wollten, veröffentliche ich dieses nun neu. Als Beatzilla Nummer 6 und ganz, ganz frisches Hörfutter, nämlich unsere Filmgespräche zu Frankensteins Höllenbrot und King Kong, Dämon aus dem Weltall. Das sind die Titel Nummer 12 und 13 respektive aus der Godzilla-Filmreihe. Die folgen dann in einigen Wochen. So, deswegen, das hier doch mal aufgewärmt ist ein Podcast-Gespräch aus dem Jahr 2019. Ich war damals noch nicht mal 40 und das machte wirklich zu schaffen. Und ich glaube, deswegen klingt auch meine Stimme ungefähr 7,5 Jahre jünger. Wer das Gefühl hat, André und ich müssen noch miteinander warm werden, kann sogar sein, ich habe das ganze Ding noch nicht noch mal in Gänze gehört. Aber das ist jetzt 7,5 Jahre her und seitdem haben André und ich ungefähr, was heißt ungefähr, ich habe nachgezählt, bis dato 29 weitere Filmgespräche, Podcast-Folgen miteinander aufgenommen. Also hört einfach rein, genießt den Gedanken an die gute alte Zeit, an den Januar 2019, als zum ersten Mal diese Folge erschien, und an sowas wie die Covid-Pandemie oder Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine noch gar nicht zu denken war und wir alle ein bisschen vielleicht unbeschwerter durchs Leben gingen. Wem das zu kompliziert war, dem oder der gebe ich es auch gerne nochmal schriftlich. Schreibt einfach an patrick@banuskino.com. Vielen lieben Dank für euer Interesse, dass ihr unsere Godzilla-Reihe weiterhin verfolgt. Ich bin ein Liebhaber der Reihe, aber kein Experte. Das Expertentum überlasse ich André zum großen Teil. Und mir macht so oder so immer sehr, sehr viel Spaß, über die Filme zu sprechen. Und ich hoffe, euch ebenso viel Spaß, uns dabei zuzuhören. Und in 2 Monaten sprechen André und ich auch wieder über Godzilla und davor noch über ein Italo-Zombie-Schlock-Klassiker. Aber dazu ein andermal mehr. Der Sommer ist ja noch lang. Verdammt. Viel Spaß jedenfalls mit diesem Banus-Kino-Klassiker zu Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster in frisch remasterter Tonqualität.
Entstanden aus dem Gift der Umweltverschmutzung. Nie zuvor hat es ein so tödliches Scheusal gegeben. Das Meer erbebt. Die Luft erzittert. Die Erde in höchster Gefahr.
Wenn wir ihn jetzt nicht zu fassen kriegen, dann ist nicht abzusehen, was für Verwüstungen er noch anrichtet.
Meinst du, dass er größer wird als Godzilla?
Godzilla greift ein.
Godzilla!
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster.
Woher kommen diese Frankenstein-irgendwas-Titel im Deutschen? Was hat es damit auf sich?
Es gab mal einen Monsterfilm, der heißt Frankenstein. Das Monster mit dem Gesicht. So.
Ich hörte davon.
Und das ist tatsächlich, so recht ganz streng genommen, tatsächlich eine Fortsetzung zu Frankenstein. Geht halt darum, dass das Herz von Frankensteins Monster, das wird halt nach Tokio gebracht, nach Hiroshima, Atombombe fällt. Daraus mutiert dann ja tatsächlich so ein übergroßes, etwas krude, hingetrickstes Frankenstein-Monster, das so ein bisschen aussieht wie Boris Karloff. Und das kämpft dann halt gegen Baragon. Der Film hat seinerzeit auch noch eine Art Quasi-Fortsetzung bekommen, Frankenstein-Zweikampf der Giganten. Und anscheinend waren die Filme so erfolgreich gewesen in Deutschland und man dachte sich irgendwie, Mensch, Frankenstein, das suggeriert so Horror und Horror verkauft sich gut. Und den genauen Grund, was da jetzt in den Köpfen des der deutschen Verleiher hervorgegangen ist, kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber das leitet sich davon ab, war ein großer Erfolg und deswegen hat ein Monsterfilm halt auf einmal Frankenstein im Titel.
Das ist tatsächlich ein merkwürdiges Phänomen, aber hiermit auch gut erklärt. Ich glaube, so gut erklärt, wie man es eben erklären kann.
Ja.
Ich finde es letztendlich beglückend, dass die sonstige deutsche Bearbeitung ja nicht in diese Schnodder-Synchro-Kategorie fällt. Die leisten da anständige Arbeit. Abgesehen davon, dass sie eben Hedorei in dem Fall hier Hydrox nennen, was auch total legitim ist, denke ich mal.
Er wird in anderen Filmen ganz gerne mal so ganz kurz in einem Nebensatz erwähnen. In Frankenstein und die Ungeheuer aus dem All wird halt irgendwann kurz gesagt, Frankenstein, der Mann, der über allem steht. Oder keine Ahnung, in Frankensteins Monster, Jan Godzillas Sohn, wird halt kurz gesagt, das sind Frankensteins Monster. Es gibt keinen Story-Bezug dann dazu, aber es wird halt groß gesagt, damit halt die Titel irgendwie gerechtfertigt sind. Zumindest das haben sie sich auch noch so, haben sie noch ein bisschen Mühe gegeben, das ein bisschen zu rechtfertigen. Sehr halbherzig zugegeben.
Ja, meine Mutmaßung war ja, dass die älteste Erkenntnis der Welt, dass Frankenstein nicht Frankensteins Monster ist, sondern eben Frankenstein der Wissenschaftler ist und da zumindest in den meisten Kaijus von aus den Toho-Studios ja ein Wissenschaftler mitspielt oder eine tragende Rolle spielt, auch in den ganzen Spin-Offs und Rip-Offs, könnte man vielleicht über den Umweg dahin kommen zu dem Frankenstein-Titel. Aber das passt ja dann wiederum auch nicht da rein. So. Der kämpft ja auch nicht gegen die Teufelsmonster. Plural ja. In dem Fall hier sogar. Das passt alles hinten und vorne nicht. Das macht mich wahnsinnig.
Tut mir leid.
Ich bin so ein aufgeräumter Typ. Versuche ich mir immer einzugehen.
Nun, dann solltest du lieber nicht den Gamera-Film heißen, der Godzilla, der Drach aus dem Dschungel heißt. Wo Godzilla gar nicht drin vorkommt.
Ja.
Aber im Monsternamen Baragun, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, das wird halt Godzilla genannt.
Ich merke schon, du kannst mir noch einiges beibringen und bin froh, dass wir auf diesem Umweg, über den Umweg deiner Empfehlung, der du auf mich zugekommen bist, mit, hey, lass uns mal über den reden, weil Gründe erklärst du gleich, wir sowas haben wie einen Japanuary-Beitrag, ich habe gerade versucht, das korrekt auszusprechen, den wir hier irrsinnigerweise so ungefähr 5 Minuten vor Heiligabend aufnehmen. Aber tun wir so, als wären wir brandaktuell und sagen, hey, hier, ganz, 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 ganz frisch aus dem Studio, unser Beitrag zum Japan-Monat in der Podcastosphäre, wenn man das so bezeichnen kann. Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. oder im Original, ich sag das mal im exzellenten Japanisch, Gushiratai Hedora von Yoshimitsu Bano. Das ist der Film, den du mitgebracht hast.
Genau. Oder auch bekannt gerne als Godzilla vs. the Smog Monster.
Mm-hmm. Ja,
auch sehr schön.
Ja, das war der American International Pictures, glaube ich, AIP-Titel. War Sam Arkoff auch aktiv an der Produktion beteiligt? Der Film kam ziemlich sofort raus nach dem Japan-Start und auch in den USA. Wahrscheinlich wieder in einer schrecklich zusammengekürzten Fassung, aber sei es drum.
Mir wäre es jetzt neu, dass er da Geld mit reingesteckt hat.
Ich meine, er sei irgendwo in den Opening Credits aufgetaucht, aber da das jetzt eben auch nur eine eingedeutsche Fassung ist, die ich hier gesehen habe, was mein Versagen ist und vielleicht auch mein Verlust, aber damit müssen jetzt unsere Hörer leben und du auch leben. Hast du den Film im Original gesehen oder bezieht er auch seinen Reiz für dich daraus, dass er eben so charmant eingedeutscht wurde hier für den hiesigen Markt?
Also tatsächlich, bei Godzilla gucke ich bevorzugt die deutschen Fassungen. Es sind größtenteils auch in vielen Fällen die Synchros, mit denen ich dann aufgewachsen bin.
Natürlich.
Insofern, da ich habe jetzt zwar diese ganzen Kaiju-Classics von Anolis hier rumstehen, da könnte ich theoretisch, wenn ich wollte, dann auch die japanische Fassung gucken. Aber oft sage ich mir halt irgendwie, ach Gott, warum? So muss ich ganz ehrlich sein. Also es gibt ein, zwei Ausnahmen, wie bei King Kong vs. Ja. Godzilla, der halt im Deutschen auf der komplett beschissen zusammengekürzten amerikanischen Fassung basiert. Da gucke ich dann auch gerne mal die Japanische, um den Film auch wirklich so zu gucken, wie er sein soll. Aber wenn der Film halt größtenteils handlungsmäßig unverändert geblieben ist, dann bleibe ich bei den deutschen Fassungen. Die Synchros waren damals noch qualitativ echt okay. Und insofern guck ich dir dann lieber so.
Gleich vorneweg, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, was macht diesen Godzilla-Film für dich persönlich? Oder lass uns mal ein bisschen früher ansetzen. Was ist so deine Verbindung zur Godzilla-Reihe oder generell zu Kaiju-Filmen?
Ganz kurz gesagt, Schulhofgespräche, nachdem am Vorabend im ZDF ein Monsterfilm gelaufen ist. Ganz klassisch. Das war früher so. Also, ich kann jetzt nicht mehr so genau die Jahre sagen. Wann war ich in der Grundschule? Mitte der 80er bis Ende der 90er. Und damals liefen halt noch im ZDF tatsächlich zur besten Sendezeit, ich glaube immer mittwochs, japanische Monsterfilme. Ich kann nicht mehr so genau sagen jetzt, welche das alle gewesen sind. Ich kann mich tatsächlich jetzt nur noch an zwei erinnern, von denen ich weiß, dass sie da damals gelaufen sind. Das waren Frankensteins Monster, Jan Godzillas Sohn und Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Da sind noch andere gelaufen, aber ich kann die Titel jetzt echt nicht mehr sagen. Aber diese Monsterreihen sind halt echt immer gewesen, die ich da geguckt habe. Und am nächsten Tag dann natürlich mit großem, diesem Sujet auch natürlich angemessenen Ernst wurde darüber diskutiert, was man da am Vorabend gesehen hat. Man ging ja damals so als kleiner Steppke nicht davon aus, dass es eigentlich nur alberner Blödsinn ist, sondern nein, das war voll ein gruseliger Film. Hast du gesehen? Ja, ja, Mensch, die Riesenspinne und gruselig, ja, aber Godzilla, ja, ja. Also kann man sich heute nicht mehr so wirklich vorstellen, aber damals halt, gebotener Ernst, voll gruselige, aufregende Filme, riesiges Spektakel, absolut. Was es da zu sehen gibt, und so war dann halt der Startpunkt. Deswegen gucke ich gerne manchmal noch immer japanische Monsterfilme.
Also mich warf der Film jetzt direkt ins frühkindliche Alter zurück, muss ich sagen. Ich habe auch eine Zeit lang unheimlich gerne Monsterfilme geguckt, wobei ich heute kaum noch einen beim Namen nennen kann. Ich meine, klar, so die maßgeblichen Toho-Godzillas habe ich dann später nochmal nachgeholt und die zweiter Klassiker dieses Subgenres, aber Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster in dem Fall war noch komplett unbekannt, aber hat ungefähr auch nur 10, 15 Minuten gebraucht, bis ich wieder komplett in dieser ich bin 8 Jahre alt Stimmung drin bin und ach, ist das toll und auch komplett gefangen bin in dieser Art von Tricktechnik und Erzählweise und Öko-Polit-Agenda-Hintergrund mit was tun die Menschen da am Umwelt da bloß an, und ich bin da voll mitgegangen. Wollte sogar kurzzeitig meinen Sohn von 6 dazu holen. Bis es dann immer, es gibt so ein bisschen immer das Gruselige um, die ganzen Monster-Kampf-Szenen, und wurde dann leicht surreal, psychedelisch, darauf kommt vielleicht noch später zu sprechen. Und dann habe ich mich, war ich doch froh darum, dass ich es nicht getan hatte. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Film für kleine Jungs und Mädchen natürlich.
Definitiv, definitiv. Du kannst den Film übrigens, glaube ich, auch gar nicht so als Kind gesehen haben, weil das war einer der wenigen Filme, so zumindest laut dem Buch, also noch die Erstauflage hatte ich davon, von Jörg Butkers Godzilla-Buch, was er damals gemacht hatte. Der Film war wohl damals nach dem Kinostart größtenteils erstmal verschollen gewesen. Der hat erst später dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren irgendwo auf Videokassette nochmal irgendwo sein Comeback gefeiert und dann halt irgendwann auf DVD. Aber selbst da hat es eine Weile gedauert. Es gab erst irgendwelche merkwürdigen Bootlegs oder semi-legalen Veröffentlichungen, bis sie dann vor einigen Jahren von Anolis rauskamen und mittlerweile sogar auf Blu-ray. Ist einer der wenigen klassischen Godzilla-Filme, die es jetzt auf Blu-ray gibt.
Die ich nicht gesehen habe.
Ist ja auch absolut okay. Ich habe sie mir jetzt auch nicht extra nochmal gekauft. Ich habe immer noch
Ich habe die rapschigste DVD aller Zeiten. Ich war ganz glücklich, die bei, wie heißt diese Butze Rebuy oder so, für 30 Cent plus Versand so eine Kopie zu finden, und stellte dann fest, oh meine Güte, das ist nicht mal VHS-Qualität.
Ja, diese DVD, die hatte ich auch eine ganze Zeit lang gehabt. Ich habe sie irgendwann jetzt entsorgt, weil ich eine bessere hatte. Aber genau die hatte ich auch. Diese, ob man jetzt von der Reihe reden kann, weiß ich nicht, aber diese DVD von diesem Hersteller, eine Zeit lang waren das von vielen dieser Godzilla-Filme die einzigen DVDs, die du echt bekommen hast.
Traurig, ja.
Mittlerweile stellt sie sich etwas besser dar.
Ja, ich glaube, das, was mich am meisten an der DVD gestört hat, war nicht mal die unterirdische technische Qualität, denn sie muss Ende der 90er rausgekommen sein, und da war man sowieso noch, sagen wir mal, man war schon froh, überhaupt irgendwas, irgendeinen digitalen Silberling in der Hand zu haben. Da war die Qualität fast zweitrangig, und man hat sich schon gefreut, wenn mal irgendwas für 16:9 Fernseher optimiert war. Das ist in diesem Fall nicht. Aber am meisten tatsächlich hat mich gestört, diese Texttafelgalerie zur Produktion von Godzilla vs. Hedorah, und da kam da tatsächlich aber inhaltlich nichts über den eigentlichen Film vor, sondern nur ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte von Ishiro Hondas Original-Godzilla von 1954. Und da machte diese Texttafel-Historie einen riesigen Sprung in die Gegenwart und sagte, dank Roland Emmerich ist die Popularität von Godzilla bis heute ungebrochen. Und ich dachte, bitte, nicht euer Ernst, oder? Ich meine, klar, es mag 1999 sein, aber nein, das ist falsch.
Entschuldige, es steht dort geschrieben auf einer professionell gefertigten DVD, da muss es ja stimmen, da haben garantiert so richtig große Filmwissenschaftler monatelang gesessen, um dort einen richtig guten Text hinzubekommen.
Es waren noch so ein paar Leerzahlen dahinter, und dahinter stand dann einfach völlig kontextbefreit Godzilla Ausrufezeichen. Also gut. Falls man vergessen hat, oft inmitten des Lesens, mit welchem Film man sich gerade auseinandersetzt. Ja.
Ich tippe mal ganz einfach, dass diese Texttafel wahrscheinlich auf jeder Veröffentlichung von diesem Label dann gewesen sein wird. Auf jedem.
Ja, davon ist auszugehen. Wo fangen wir an? Für die wenigen Hörer oder zahlreichen Hörer, glaube ich, die den Film nicht kennen, vielleicht kurz den OFDB-Dreizeiler vorweggeschickt, der so ein bisschen Einblick darüber gibt, worum es in Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster gibt. Auch einer dieser deutschen Titel, die ich immer und immer wieder sagen werde, weil ich es einfach so schön finde. Hedora aus dem Original heißt hier Hydrox und die Inhaltsangabe von Odessa James liest sich folgendermaßen: Das Müllmonster Hydrox terrorisiert Tokio. Das Militär ist machtlos, als Godzilla auftaucht, um gegen das Monster zu kämpfen, scheint selbst er keinen Sieg davon tragen zu können. Ein Wissenschaftler findet heraus, dass Hydrox keine Elektrizität verträgt. Wird man ihn dadurch besiegen können? Das war's auch schon.
Im Grunde genommen ist das ja eigentlich alles, so auf der Handlungsebene, wenn man es genau nimmt.
Auf der Handlungsebene, ja. Also jetzt vom Allgemeinen zum Speziellen, was macht denn Frankensteins Kampf und so weiter, finde ich so besonders.
Wo soll man da eigentlich anfangen?
Irgendwo, also natürlich, wo du willst.
Okay, ich versuch's mal. Normalerweise würde ich jetzt natürlich gerne sagen, bah, jeder Godzilla-Film ist so richtig unique, da gibt es so viel Subtext. Jeder einzige Film ist im Grunde genommen eine einzige, wunderschöne, nicht von den anderen absolut zu unterscheidende Perle. Aber im Kern müssen wir mal ganz ehrlich sein, meistens geht es so zumindest ab dem dritten Film im King Kong gegen Godzilla darum, zwei Monster tauchen irgendwo auf und hauen sich auf die Omme und dabei gehen irgendwelche Häuser zu Bruch.
Ja.
Meistens, und irgendwann hat sich dann auch so ein gewisser Inszenierungsstil dort, so nenne ich es jetzt einfach mal, etabliert. Ist dann halt so. Vielleicht gibt es irgendwelche kleinen Abweichungen. Die Monsterpopulation wird größer. Aber im Großen und Ganzen, du weißt, was du kriegst. Und jetzt kommt Frankensteins Kampf gegen die Teufelmonster. Und der Film ist, ich sage das jetzt mit einem gewissen Understatement, ist von seiner Inszenierung her anders. Kleiner Exkurs. Der Film kommt tatsächlich in einer Phase raus, wo die Godzilla-Reihe gerade so ein bisschen am Straucheln gewesen ist, um es ganz klar zu sagen. Mhm. Zwei Filme vorher gab es den in Frankenstein und die Monster aus dem All. Das war der große, also im Amerikanischen vielleicht eher bekannt, Destroy All Monsters. Das war das richtig große Monster-Mash-Ding gewesen. Quasi fast alle Monster aus dem Toho-Universum kommen zusammen und hauen King Ghidra auf den Kopf.
Ja.
Das sollte eigentlich der große Abschlussfilm der Reihe sein. Aber es kam anders. Der Film war nochmal ein großer Erfolg und man konnte wohl noch ein wenig Geld aus diesem ganzen Franchise rauspressen. Leider waren mittlerweile ziemlich alle Leute, die an dem Erfolg teilgehabt hatten, also die ihn möglich gemacht haben, waren gerade in alle Winde zerstreut. Und dann kam Godzilla's Revenge. Das war über viele Jahrzehnte der letzte Godzilla-Film, der niemals in Deutschland rausgekommen ist, aus gutem Grund, der ist scheiße. Also richtig schlecht. Auf Deutsch heißt es wohl All Monsters Attack und besteht zum größten Teil aus einer debilen Handlung zwischen einem kleinen Jungen und dem Sohn von Godzilla. Und ganz viel Footage aus älteren Filmen. Also das Ganze ist eigentlich nur mehr oder minder eine Art Clipshow. Und tatsächlich nach Frankensteins Kampf gegen die Teufelmonster hat sich das Ganze nochmal so weiter fortgesetzt, dass in irgendwelche Handlungen eigentlich nur Clips aus älteren Filmen reingepackt wurden.
Ja, ja.
Und jetzt Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster ist tatsächlich der eine aus diesem merkwürdigen Einerlei und dieser Selbstfindungsphase herausstechende Film. Weil er hat halt komplett neu produziert. 100% neu produziertes Material und ist dann halt auch gleich, was die Inszenierung halt angeht, so komplett over the top, weil was du hier halt hast, ist, wie du schon gesagt hast, zuweilen sehr psychedelisch. Man weiß nicht so genau, wo man überhaupt ansetzen soll. Also, ich nenne einfach mal eine Szene, die du halt so in einem Godzilla-Film einfach nicht verorten würdest, weil du dich fragst, was soll der Scheiß jetzt eigentlich? Die Disco-Szene.
Ja, ja.
Einer der Figuren ist halt nun in einer Disco, wo im Hintergrund so Lavalampenkram rangeworfen wird. Eine Frau in so einer Art Ganzkörperanzug, was so ein bisschen aussieht wie auf den nackten Körper tätowiert, tanzt irgendwie auf der Bar oder was es da ist herum, singt das Titellied und währenddessen guckt einer der Figuren halt, anscheinend hat er irgendwas genommen, in die Menge hinein und auf einmal haben alle Leute, die dort herumtanzen, Fischköpfe. Und das wird auch nie wieder wirklich aufgegriffen. Und du weißt, nee, what the fuck, was soll das jetzt hier? Und irgendwann kommt dann halt der Giftschlamm von Hydrox die Treppe runtergelaufen und verätzt eine Katze. Dann ist die Szene auch irgendwann vorbei.
Ja.
Und jetzt wird irgendwann vielleicht jetzt irgendeiner sagen, was, wieso, hä? Und genau das ist auch so die Reaktion, die meisten Leute wohl haben werden und sich fragen, was habe ich hier gerade gesehen, was soll das, wieso?
Darin manifestiert sich, glaube ich, auch das größte so dramaturgische Versagen im klassischen Sinne dieses Films. Man hat nie so wirklich ein gutes Gefühl dafür, was Hedorah oder Hydrox, egal wie man die, nennen wir ihn Hydrox, weil es charmanter klingt. Mhm. Was Hydrox wirklich bewirkt, was so seine teuflische Kraft ist, mit der er die Menschheit in die Knie zwingen will. Ja genau, manchmal schafft das einfach nur so eine Art braune, ölige, ätzende Suppe, eine Treppe innerhalb einer Disco runter zu kippen, genau, und dürfte ich übrigens mal ein Kätzchen mit dabei in Mitleidenschaft gezogen. Dann wiederum in späteren Stadien fliegt er eben über Tokio und vergiftet gleich durch sein Giftgas hunderte oder gar tausende von Menschen. Also wird er durchaus auch von Toten und Verletzten berichtet, immer im Film, durch diese Nachrichtensprecher, die immer wieder gezeigt werden. Also ich hatte niemals wirklich so ein Gefühl dafür, was Hydrox jetzt eigentlich will, was er oder sie kann. Sie wahrscheinlich.
Ich glaube irgendwie nicht, weil irgendwann, ich mag es jetzt viel interpretieren, aber irgendwann reißt ihm Godzilla doch irgendwie die Hoden raus. Oder waren das seine Augen?
Ja, das weiß ich auch nie so genau. Also das sind tatsächlich Szenen, die, würde man sie, das Ausweiden und Zerquetschen von Hydrox Körper mit Menschendarstellern vor der Kamera ausspielen, der Film wäre beschlagnahmt. Also da geht schon ordentlich zur Sache, muss man sagen.
Der Film blättert im Grunde genommen ganz gut, oder? Also für einen Monsterfilm.
Das ist übel. Also es fließt nicht Blut, also es ist kein blutiges Gekröse, blättrige Momente im klassischen Sinne, sodass da irgendwie massig Blut fließt, aber es ist sehr, sehr, sehr unangenehm, also wenn Godzilla seine Faust in den Unterleib von Hydrox rammt.
Und das ist halt auch so eine Sache, die diesen Film halt sehr besonders macht. Die meisten anderen Godzilla-Filme, außer halt das Original, das allerdings auch noch sehr düster angelegt gewesen war, die meisten Godzilla-Filme spielen am Tag, also aus der klassischen Reihe. Dann später die zweite und auch die dritte Reihe, die haben sich da ein bisschen mehr Freiraum gelassen. Aber wir reden jetzt mal von der Showa-Reihe, der Originalreihe. So. Ja. Und die sind meistens relativ bunt am Tag stattfindende Spektakel. Der Film spielt die meiste Zeit bei Nacht und hat auch sowieso irgendwie etwas sehr Unangenehmes, würde ich sagen. Also der Film wirkt irgendwie dreckig, wenn rüberkommt, was ich meine. Ja. Der Film hat irgendwie etwas Schmieriges. Halt dem Inhalt durchaus angemessen, vermutlich. Aber halt, der Film ist halt nicht so, dass du sagen könntest, ja, yeah, hey, eine Monstersause, yippie-yay, sondern halt tatsächlich so irgendwie so ein Leid, also ich will jetzt nicht sagen, da reicht sich aber das japanische Monsterkino mit Ingmar Bergmann die Hand, da sollte man jetzt mal grübeln. Ist es immer noch ein Monsterfilm mit reichlich viel Skurrilitäten, aber im Großen und Ganzen, der Film hat irgendwas Unterliegendes, Unangenehmes.
Ja, also er zeigt auch ein paar Bilder, die einem wirklich nahe gehen, die einen wirklich unangenehm berühren, also mich zumindest. Gleich schon allein die Bilder dieser Schlicker- und abfallverseuchten Strände vor Tokio mit diesem zerbrochenen Mannequin, was da rumschwimmt. Das ist, was natürlich auch im ersten Augenblick so die Assoziation hervorruft, oh, da schwimmt, da treibt ein toter menschlicher Körper und dann erst auf den zweiten Blick sich eben einfach als zerstörte Schaufensterpuppe enttarnt. Das hat was sehr, sehr Unangenehmes tatsächlich.
Und danach sieht man tatsächlich noch eine Uhr, die tickt.
Ja.
Da denkt man dann tatsächlich so, okay, jetzt wird's symbolisch, weil irgendwie, Leute, eure Zeit, die läuft langsam ab.
Ja.
Noch tickt die Uhr. Aber ihr seht, wo sie drin ist. Macht lieber irgendwas.
Also der Film ist sich ja, glaube ich, auch der Stärke dieser Bilder bewusst, denn er holt sie dann später auch nochmal aus der Kiste, um sie dann nochmal zu zeigen. Was ich auch sehr schön finde. Was viel zu wenige Filme machen. Ich glaube, viel zu viele wenige Filme machen. Also man könnte das auch als inszenatorische Schwäche auslegen. Ich finde sowas tatsächlich gut. Wenn es Bilder gibt, die einfach so stark sind, dass die Filmemacher sagen, nee, du, die sind viel zu schade, um sie einfach jetzt nur mal so nach 3 Sekunden wegzuschneiden und nie wieder rauszukramen, dann würde ich genau das Gleiche machen. Ich zeig dir einfach nochmal.
Und ansonsten halt tatsächlich später, man sieht ja durchaus an einigen Stellen, was Hydrox mit den Leuten macht. Also man sieht hier Menschen tatsächlich sterben, und zwar nicht auf, in Anführungszeichen, angenehme Art und Weise. Mhm. Also nicht so wirklich, dass man sagen könnte, irgendwie peng, tot, sondern sie verwesen auf einmal. Sie verwandeln sich in Skelette. Das wirkt jetzt ein bisschen krude und von mir aus halt auch ein bisschen trashig, kann man gerne sagen. Ich fand es recht effektiv.
Also muss ja ganz ehrlich sein, diese Art von Filmen, jetzt natürlich nicht Hondas Original Godzilla und auch nicht so die ersten 1, 2, 3 Sequels, aber spätestens die Godzillas der 70er Jahre werden ja doch von vielen belacht, auch schon die der späten 60er, und das zum Teil vielleicht auch nicht zu Unrecht. Ich kann zumindest nachvollziehen, wenn auch auf eine abstrakte Art und Weise, warum das so ist. Aber in solchen Szenen, wie diese Massenszenen, also wenn wirklich da Menschen am Hafen entlangrennen oder auf dem Fabrikgelände oder eben auch diese okkultischen Exzesse da feiern, in freier Natur, unter freiem Nachthimmel und da, ich wollte schon sagen, Kreuze verbrennen, aber zum Glück nicht. Also große Feuerveranstaltung im Hintergrund, Hedorah und Godzilla kämpfen. Das ist schon, da merkt man, da steckt schon richtig Kohle hinter. Ob man das Ganze jetzt gut findet, das muss eben jeder auch für sich selber entscheiden. Aber man merkt, das sind Filme, die sind nicht hingerotzt, so mit 3 bis 5 Statisten und wir haben sowas mal im Hinterhof gedreht. Sondern das sind schon, da steckt schon Ehrgeiz drin und damit eben differenziert er sich, hebt er sich eben sehr, sehr stark ab von den zeitgenössischen anderen Showproduktionen. Das ist schon bemerkenswert hier. Ich war durchaus beeindruckt.
Jetzt will ich mal hier den Subtext rauskramen. Das muss ja auch mal irgendwie so gemacht werden, nicht wahr?
Mach mal.
Und zwar, zu Beginn sieht man, für Monsterfilme dieser Zeit immer ganz wichtig, ein kleiner Junge spielt die Hauptrolle.
Natürlich, der kleine Ken.
Genau, der kleine Ken. Und der kleine Ken, der hat Godzilla-Merchandise bei sich herumstehen, der spielt damit sogar. Und das ist schon die erste Sache, die ich recht bemerkenswert finde, weil wir müssen mal ganz kurz zurückdenken, wie hat Godzilla mal angefangen? Godzilla war ja mal die personifizierte Atombombe gewesen.
Natürlich.
Der hat ja eher Tokio in Schutt und Asche gelegt, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt ist er halt erst schlicht und ergreifend bei der Bevölkerung angekommen. Er ist jetzt zum Knuddelmonster geworden, für den es halt sogar Spielzeug gibt. So. Ja. Und was sagt mir das Ganze denn? Auf der anderen Seite hast du halt dieses völlig unförmige Ding namens Hydrox. Entstanden aus dem Wohlstandsmüll des gerade ja sich langsam aber sicher zur wirtschaftlichen Weltmacht aufschwingenden Tokios. Weil das begann ja so langsam, glaube ich, dass Tokio dann, bis es dann in den 80er Jahren seinen Höhepunkt hatte, so allmählich halt zum wirklichen Global Player aufstieg. Jetzt zugegebenermaßen, ich bin jetzt so wirtschaftsgeschichtlich mäßig nicht so wirklich auf dem besten Stand. Ich vermute das jetzt einfach mal und sage, das war so.
Definitiv so, natürlich.
So, und was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier also, was sagt uns der Film? Der Film sagt uns doch im Grunde genommen, die Gefahr ist jetzt im Grunde genommen eine andere. Im Gegenteil. Was bekämpft denn Hydrox? Die Atomkraft. Godzilla ist die personifizierte Atomkraft, die zu diesem Zeitpunkt ja im Grunde genommen noch als die saubere Energieform galt.
Ja.
Und jetzt haben wir halt Godzilla und der tritt an gegen Hydrox. Gegen die alte Energiegewinnung, also keine Ahnung. Kohle halt Fabriken und so weiter und so fort. Also eigentlich ist es halt so, Godzilla ist jetzt nicht mehr die Gefahr von früher. Die Atomkraft ist mittlerweile gebändigt. Die Atomkraft ist etwas, was man sogar gerne haben kann, wie der kleine Ken jetzt zeigt, indem er halt mit Godzilla da herumhampelt und spielt als Figur. Also müssen wir jetzt sagen, ja, klar, Godzilla, Atombombe, war doof, aber jetzt haben wir es geschafft. Die Atomkraft ist jetzt unser Freund. Als Godzilla das erste Mal auftaucht, dann taucht er auch vor der aufgehenden Sonne auf. Also ich quasi vor einer Art kleinem Sinnbild der japanischen Flagge. Ja. Godzilla ist jetzt zu einer Art japanischen Nationalhelden geworden. Also die japanische Nation hat aus den Fehlern des Krieges gelernt, kann die Atomkraft für sich einsetzen und versucht damit die Umweltverschmutzung halt zu bekämpfen und zu lösen. Subtext. Tata.
Ja. Ja, man versuchte sicher die Kurve zu kriegen, aber war es nicht einfach auch notwendig, sich inhaltlich da nochmal zu differenzieren, auch von Mitbewerbern, dadurch, dass man eben sagt, gut, wir greifen jetzt ein sehr aktuelles Thema auf, nämlich Umweltverschmutzung durch industriellen Abfall, durch, wie du sagst, korrekterweise Wohlstandsmüll. Es reicht nicht einfach mehr zu sagen, hier ein großes Monster, 2 große Monster, meinetwegen All-Star-Monsters wie in All Monsters Attack, 4 oder 5 davon gleich. Nee, man muss irgendwie auch den Leuten noch so ein bisschen Gehirnfutter mitgeben. Das spielt so sicher auch mit rein. Zumindest seitens jetzt der Produzenten, als sie den Film entwarfen. Oder Yoshimitsu Bano, der komischerweise auch nur einen einzigen Godzilla-Film drehen durfte für...
Ja, er ist danach komplett in Ungnade gefallen.
Ja.
Weil halt der Produzent, Gott, Tanaka heißt der Typ, glaube ich. Ich vergesse seinen Namen immer. Ja. Tomoyuki Tanaki. Der hat den Film gehasst. Der war zu dem Zeitpunkt wohl gerade im Krankenhaus gewesen. Und als er dann das Ergebnis gesehen hat, hat er gemeint, Bano hat das Franchise gekillt.
Sagt man immer so gerne, ne?
Ja, also ich wüsste nicht warum, weil eigentlich ist das einer der originelleren Godzilla-Filme, aber gut, ist halt so gewesen. Ja, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen?
Ja, innerliche Differenzierung und wie kam es an beim Publikum, beim Produzenten anscheinend nicht so gut. Da steckt sicher sehr, sehr viel Wahres drin und was also für mich diesen Film auch jetzt neben dem Original Godzilla so besonders macht, ist tatsächlich, dass er diese Ökopolit-Agenda fährt und eben auch ganz klar immer und immer wieder, das kann fast schon nervtötend wirken, ich glaube zumindest auf einige Zuschauer wird solchen, so einen Eindruck hinterlassen, immer und immer wiederholt, dass wir Menschen an all dem schuld sind und doch gefälligst dankbar zu sein haben dafür, dass eben, wie du es schon eben richtig umrissen hast, da Godzilla mit der Kraft der Atombombe im Hintern ihn zur Rettung hält und sie von diesem ganzen, ja, Smog und Müll und Dreck und anderen schmutzigen Dingen befreit. Und ich muss sagen, ich sehe auch diesen ganzen Schmutz, den Menschen so produzieren, egal in welcher Form, seines Autoabgase, seines Plastik, das in irgendwelche Hafenbecken geschmissen wird oder Öltanker, das wird ja auch zu Beginn des Films gezeigt, die da auslaufen und ihre lickerige Suppe ins Meer kippen. Ich denke, das ist auch adäquat manifestiert hier durch Hedorah, einfach durch die Art, wie er aussieht oder sie aussieht, also dass das Monster konzipiert ist. Das sieht auch schon richtig so widerlich aus, selber wie so ein Monster gewordener Ölteppich.
Der Schlicke verschießt.
Ja. Und dessen physische Form, der wird man ja niemals, die wird ja niemals so richtig greifbar, weil sie auch ständig mutiert und auch irgendwie so ein bisschen nicht richtig aussieht. Allein durch diese hochstehenden Augen, die ja.
Ja. Also,
Es ist etwas sehr Befremdliches und dadurch berührt es einen eben auch so, also mich zumindest.
Im Grunde genommen kommt das vermutlich einem Lovecraft-Monster am nächsten.
Natürlich, ja, ich wusste auch dran denken. Ich dachte, solche Filme guckt Guillermo del Toro abends zu Hause und denkt sich, ach, warum gibt mir keiner 100 Millionen, um so einen Film zu machen? Ich meine, er hat es ja versucht, er war jetzt nicht so wahnsinnig gut. Der genannte Pacific Rim, aber na gut.
Was ansonsten noch, um jetzt mal wieder so ein bisschen auf die Macher des Films zurückzukommen.
Ja, bitte.
Was unterscheidet ihn noch von den Filmen? Von den anderen Filmen. Normalerweise haben selbst die billigsten Filme halt einen relativ orchestralen Soundtrack.
Ja.
Also meistens von Akira Ifukube oder wie der Typ ausgesprochen wird. Und dieser Film hat das eben nicht. Dieser Film hat einen sehr beschwingten Soundtrack, zuweilen auch sehr schräg angehaucht. Also dem Film fehlt tatsächlich auch so ein bisschen das Orchestrale, das Erhabene. Der Film wirkt auch die ganze Zeit so, als wenn irgendwie, nein, wir bewegen uns jetzt hier ganz unten in der Jauchegrube. Da ist keine Zeit für ein Orchester. Hier kommt nur die Maultrommel raus. Einstmal hatte ich auch so gedacht, ein bisschen der Morricone, aber gut.
Es ist sehr, 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 sehr lautmalerisch. Es sind viele Töne drin, die man nicht sofort verorten kann, also einem Instrument zuordnen kann. Es gibt zwei, drei sehr schöne, ich glaube, heute würde man sagen J-Pop. Ich kann mir vorstellen, vor 50 Jahren war das Wort noch gar nicht so gängig, Songs. Also wir haben tatsächlich ein paar schöne, einfach Pop-Songs, die da eingestreut werden. Es ist wenig ehrfurchtgebietend, einflößend. Wie sagt man das? Es ist kein Film, vor dem man fassungslos sitzt und sich an den Kopf greift, ob der Majestät der Bilder und Töne, die man gerade vor sich sieht. Also es wirkt schon alles sehr, und da spielt ja auch dieses frühe Szene im Film rein, in dem eben Ken mit der Godzilla Actionfigur spielt. Es ist so ein Film, der, glaube ich, schon versucht, auch sein eigenes Franchise, würde man heute sagen, so ein bisschen ironisch zu brechen oder zu kommentieren und schon sagen, zu sagen, auch auf der Tonspur, ja, das haben wir alle schon mal versucht und nicht, dass es nicht funktioniert hat, das hat es auf jeden Fall, aber wir versuchen jetzt mal bewusst was ganz anderes. Also ein Film, der sich auch anstrengt, auch das mögen einige jetzt nicht so positiv beurteilen wie wir, sich loszulösen ästhetisch von dem, was vorher war. Auf der Tonspur wie jetzt irgendwie auch in der Bildsprache. Denn er ist einfach sehr merkwürdig in jeder Hinsicht. Also diese kleinen eingestreuten
Zeichentrick-Szenen
zum Beispiel sind, woher kommen die?
Oder dann auf einmal diese komische Szene mit diesen ganzen Fernsehbildschirmen.
Ja.
Die auch so, also aus dem Nichts kommt.
Beschreib sie mal kurz für unsere Hörer, die den Film nicht kennen.
Also man sieht halt zuerst so einen, also quasi vier oder fünf eingebildete Fernsehbildschirme, wo halt irgendwelche Nachrichtensprecher irgendwas sagen.
Ja.
Dann erscheint unten auf einmal ein Bild von einem schreienden Baby. Und es werden immer mehr Fernsehbildschirme. Dann auf einmal in ganz vielen Bildern ist auf einmal Hydrox zu sehen. Dann sind auf einmal Totenköpfe, die sich irgendwie herumdrehen. Und zwischendrin aber alles halt mit Ton, also schreiende Babys, Totenköpfe, irgendwelche merkwürdigen Töne. Dann noch irgendwie Statements von irgendwelchen Leuten aus dem Volk.
Ja.
Und das Ganze wird halt immer größer. Und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja, ja, klar, der Film wollte mir jetzt das und das sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Es ist halt einfach da und dann ist es weg. Ist ungefähr genauso, als wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Kunstfilm machen würde wollen wo die ganze Zeit Leute sich halt angucken und über eine Tasse Kaffee, über das Leben reden, dann so. Und jetzt eine Farbsequenz und da tanzt ihr mal irgendwie zu Rock'n'Roll und scheuert euch ein paar. Und danach setzt euch wieder hin und redet wieder. Oder keine Ahnung. Jetzt tauchen mal kurz Vampire auf. Aber danach wieder wie vorher. So ein völliger, der Film hat ständig irgendwie so einen merkwürdigen Stilbruch. Wie du gesagt hast, diese Zeichentricksequenzen, die halt auch, also eine führte direkt dann irgendwie zu einem Bild von einem von diesen Nachrichtensprechern. Aber der Rest ist halt so irgendwie, ja, gut. Was? Warum?
Okay. Einerseits, ich glaube, für uns als Zuschauer befremdlich, absurd, irritierend. Andererseits zeigt es auch, also das war so meine Wahrnehmung, eine gewisse Routine, also Vertrautheit mit diesem Monsterphänomen, das offenbar dieses fiktive Japan, was wir hier in diesem Film sehen, so hat. Also die scheinen das alles gar nicht so. Also wird ja schon zu Beginn des Films klar gemacht. Godzilla ist eine Actionfigur, der ist offenbar Teil des alltäglichen Lebens. Nicht alltäglichen Lebens, würde ich doch nicht sagen. Der taucht wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag in Tokio oder Osaka oder sonst wo auf. Aber schon jemand, der so da ist und dessen Präsenz man sich bewusst ist und der eben gerne mal rauskommt, wenn es da was zu tun gibt. Es wird ja auch, glaube ich, mindestens einmal, bevor dann Hydrox auftaucht, kurz referenziert, dass es eben auch schon neben Godzilla andere Monster, einige gut, einige schlecht gibt. Und eine der ersten Sachen, die wir eben sehen, als dann Hydrox seinen ersten Kampf gegen Godzilla bestritten hat, ist dann eben auch, glaube ich, so ein TV-Talk, wo dann irgendwie Wissenschaftler oder kundige Menschen sich eben äußern darüber, was mit Hydrox gerade passiert und in welchem Entwicklungsstadium er oder sie sich gerade befindet. Und sie jetzt eben mutiert von Stadium 3 zu Stadium 4. Also es ist scheint eine große Vertrautheit da zu sein in der japanischen Population mit dieser Art von Phänomen. Also so erschreckend und grauenerregend das Ganze ist und so hilflos man eben auch ins Angesicht dieses Monsters starrt und dann eben im schlimmsten Fall ins Gras beißt, so routiniert oder sagen wir mal, man hat es irgendwie kommen sehen, möchte ich mal behaupten.
Ja,
also auch ich glaube auch als der kleine Ken das erste Mal so, also beim Militär anruft oder bei der bewaffneten Polizei und sagt, hier ist übrigens ein Hydrox, scheint es ihm entgegen, was, ein Hydrox, was, nie von gehört, habe ich noch nie gesehen, gibt's nicht. Was ja schon impliziert, ja, klar, man glaubt ihm nicht, man vertraut ihm nicht, aber hätte der Junge jetzt gesagt, Mechagodzilla ist gerade aufgetaucht, hätte der Mann am anderen Ende der Leitung gesagt, ach, Mechagodzilla, ja gut, dann wir schicken mal ein paar Wagen vorbei.
Ja, genau. Muss man auch ganz kurz sagen. Das ist immer das schöne, riesengroße Monster vom Mann und das Militär schickt 5 Panzer, normalerweise, und dann sind die auch mal gleich weg.
Ja, euch, oh, der arme Soldat am Ende, der ins Gras beißen musste, in diesem Auto sitzt.
Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich sind die Monster komplett in der Gesellschaft angekommen. Ich meine, es ist ja auch so, ganz Japan weiß irgendwie, ach du Scheiße, auf der einen Seite ist hier Godzilla, auf der anderen Seite ist Hydrox, kann ja alles zerstört werden, die Welt ist in Gefahr, aber trotzdem, wenn Tag ist, fahren sie mit der Achterbahn.
Ja.
Und dann sieht halt Ken irgendwann am Firmament sehr merkwürdig getrickst, übrigens mit irgendeiner Art Scherenschnitt, keine Ahnung, Godzilla und sagt dann auch nur, hey, ich habe Godzilla gesehen. Ach, das ist ja ein Ding. Ich kann jetzt nur von mir reden. Würde ich jetzt halt Godzilla sehen, dann wäre auch meine Reaktion echt nämlich, Mensch, toll, Godzilla, den gibt's ja wirklich dann irgendwie, ach du Scheiße.
Ja.
Aber halt, ja, ist halt so.
Es formiert sich dann auch so eine Art Kult um Hydrox, was ich ganz witzig fand. Und ich kann sowieso diesen Entwicklungsschritt in der Figur von, ich glaube, Yukio heißt die Figur, der Schauspieler heißt Toshio Shibaki, nicht wirklich nachvollziehen. Denn er ist halt dieser Protagonist, es sind halt die obligatorischen Godzilla-Monsterfilm-Protagonisten. Das heißt, wir haben wieder einen Wissenschaftler, seine Familie, dann auch so ein paar Leute in der Peripherie, natürlich irgendjemand vom Militär, ein General. Und irgendein Fischer, der dann auch ins Gras beißen darf. Also das ist so das Übliche, was wir im Godzilla-Film üblicherweise sehen. Und da haben wir eben diesen Yukio, den wir, glaube ich, kennenlernen, wenn er gerade mit gebrochenem Herzen oder sonst was in diesem Club sitzt und sich dann in den Suff hingibt. Auch immer so eine merkwürdige Filmlokalität, wo sich Leute betrinken, also in einer lauten Disco umringt von tanzenden, fröhlichen Leuten. Und er sitzt da eben da wie ein Häufchen Elend und hat dann diese Fischkopfvision. Sieht den Schlicker, die Treppe runterkommen, wie eben alle, also das ist jetzt keine Vision, das ist nicht eingebildet, das passiert wirklich, dann die arme Katze. Und ich glaube, im nächsten Moment, nachdem wir ihn sehen, also er verrät dann noch hier Dr. Yano, den Wissenschaftler, wo so ein paar Hintergründe zur Sichtung von Hydrox, aber dann, wenn wir ihn das nächste Mal sehen, sehen wir ihn in so einer Fernsehreportage und hält irgendwie schon so ein Transparent hoch mit hier Hydrox über alles, sowas haben wir der Umwelt nur angetan. Ist ganz merkwürdig. Ich konnte das nicht wirklich nachvollziehen und dann verschwindet er irgendwann.
Es gibt ja noch diese merkwürdige Bürgerwehr, ist es nicht? Auf einmal kommen ja diese ganzen Leute dann zusammen, diese ganzen jungen Leute, und sagen dann irgendwie, hey, das geht so nicht. Ja. Wir werden 1 Million Leute zusammentrommeln und wir gehen auf den Mount Fujiyama und werden da oben aber so richtig protestieren. Und dann kommen halt irgendwie so 100 Leute und machen sie Party. Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt so, also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, Mann, da war aber Yoshimitsu Banno prophetisch, ob das auch diese Art von sogenannten Fun-Protest ist, den wir heutzutage, gut, Internet wird jetzt nicht vorhergesehen, aber auch so gerne sehen, halt irgendwie, ja, heute ist es halt das, aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass es gut wirkt, dass wir halt Spaß haben hier, nicht wahr? Keine Ahnung, wir tanzen jetzt für den Weltfrieden, wo du dazu denkst, nee, genau, böse gesagt, wir tanzen jetzt gegen den Krieg in Punkt, 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 wo halt jeder so sagt, ja, warum? Es interessiert doch keinen Menschen, ob ihr jetzt hier tanzt. Das ist ja nur, damit ihr sagen könnt, hey, wir waren mal irgendwie aktiv irgendwas. Es ist das völlig sinnlos, fehlgeleiteter Protest für nichts. Eigentlich nur, dass sie jetzt da oben mit ihrer Klampe sitzen können und halt mal abdancen.
Ja, das wirkte auch merkwürdig inkonsequent, genau. Also tatsächlich sich für... Naja, man macht sie nicht für das Monster stark, aber für das, wofür es steht oder das, wogegen es sich, woraus es entstanden ist, nämlich die Umweltverschmutzung, was ja auch gut ist und man eben auch tun sollte und das durchaus auch vor laufenden Fernsehkameras kundtun sollte. Ja. Aber der nächste logische Schritt eben für diese Gruppe um Yukio ist, sich ja klar dann wieder am Fuß des Fujiyamas irgendwo in der Pampa einzufinden und halt Feuerchen zu machen und Lieder zu singen und ja.
Ja, sie haben ja nicht viel davon, nicht wahr? Ein paar Minuten später werden sie halt von der Schnicke. Ich glaube, sie sind tot. Ich habe sie auch nicht mehr gesehen.
Ich denke auch. Ich sagte gerade, er ist aus der Handlung verschwunden. Das war der Euphemismus für wahrscheinlich ist er tot. Also nicht, dass es anders verdient hätte, aber.
Aber wie gesagt, sehr strange. Also
es ist merkwürdig, auf jeden Fall. Es ist der Film ist merkwürdig. Inkonsistent in Ton, Dramaturgie. Das Einzige wirklich, was eine gewisse Uniformität besitzt, ist die Art und Weise, wie die Monsterkämpfe inszeniert sind. Also wir haben tatsächlich das, was wir aus den meisten Filmen kennen.
Darf ich da ganz kurz gegenbrechen? Selbst das, also vielleicht ist es jetzt nur mir so vorgekommen, aber ich fand die Kämpfe hier tatsächlich auch so, in Anführungszeichen sogar schon fast leicht lethargisch. Also du hast halt Godzilla, der post hier herum, als wenn es keinen Morgen gibt, wenn ich ehrlich sein darf. Also er macht die ganze Zeit irgendwie so brummt herum, macht mit seinen Händen irgendwelche Kram, reibt sich die Nase und hast du nicht gesehen. Aber selbst wenn die beiden kämpfen, hat das Ganze so ein bisschen so, als wenn Godzilla sich auch so denkt, ach Gott, irgendeiner muss es ja jetzt machen. Gehe ich halt hier hin und hau ich ihm halt jetzt auf die Omme und reiß ihm die Därme oder die, was weiß ich, was das da ist, seine Geschlechtsteile raus. Ich weiß immer noch nicht. Er hat auf einmal zwei blinkende runde Kugeln in der Hand. Das können, aber und da Hydrox danach die Augen noch hat, gehe ich halt davon aus, er hat ihm halt seine Hoden rausgerissen. Sorry, so.
So weit würde ich nicht gehen. Aber ich hatte da sehr viel Hoffnung in dich gelegt, dass du das erklären konntest. Es ist so, man kann es ja ruhig nochmal beschreiben, hat es ja vorhin bereits kurz angerissen. Das ist, nachdem Godzilla Hydrox zu Buß geschlagen hat und Hydrox da niederliegt, in dieser doch eigentlich so einem unförmigen Teigluppen ähnelnde Masse, greift er ihm quasi in die körperlichen Überreste und holt eben diese Kugeln daraus, die aussehen wie große Perlen, die, glaube ich, auch illuminiert sind. Also, was ist das? Ich weiß es nicht. Die Lebensgeister? Die Zukunft Japans? Weiß nicht.
Die er dann einfach wegputzelt. Nicht von Godzilla.
Es ist merkwürdig, ja. Ich kann dich so genau sagen, ich sehe das, was du siehst im Verhalten Godzillas. Du hast absolut recht, er wirkt manchmal so fast schon so ein bisschen, ich wollte nicht fahrlässig in seiner Attitüde, so im Sinne von, das nervt jetzt schon so ein bisschen und vielleicht komme ich auch drum rum um den Kampf. Also er gibt sich auch mit zunehmender Laufzeit des Films immer mehr Mühe, aber er ist schon so ein bisschen... Ja, wirkt ein bisschen neben der Spur. Ich finde aber auch, es wirkt so ein bisschen an dem klassischen Godzilla Design, was ja dann auch, glaube ich, für das, wann kam das Reboot dann raus? So Mitte der 80er kam dann.
84, 85.
Ja, ja, nach der 10-jährigen Abstinenz von den Kinoleinwänden, der neue Godzilla. Und der sah dann eben ein bisschen zeitgemäßer aus, also wieder auch bedrohlicher. Aber wir sind hier in dieser absoluten Knuddel-Godzilla-Phase, so mit wirklich fast Teddybär-Gesicht und Teddybär-Augen. Und das sieht eben alles schon sehr, 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 sehr putzig aus. Also rein optisch kann der gegen Hedorah oder Hydrox keinen Stich machen. Und vielleicht kommt das auch daher, diese Wahrnehmung. Aber hey, du bist erfahrener als ich in diesem Film.
Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, Godzilla macht dann später noch etwas, was er nie wieder sonst gemacht hat. Er fliegt.
Ja.
Godzilla fliegt.
Das ist großartig.
Das ist toll.
Ja.
Also man muss es halt so vorstellen, Hydrox haut halt ab.
Ja.
Godzilla guckt kurz, streckt die Arme aus, dreht sich um, macht dazu seinen Atomstrahl nach unten auf den Boden, hebt so langsam ab. Packt sich dann so ein bisschen so halbmond-schrimpartig zusammen und fliegt dann Hydrox hinterher, um ihm dann den Rest zu geben. Das sieht
so schön.
Ja, das ist irgendwie total putzig. Schade, dass er das nie wieder gemacht hat. Also, es soll keiner sagen, dass man einem alten Monster nicht noch neue Tricks beibringen kann, ne?
Ja, sehr schön, sehr schön.
Oh, und dann am Ende, das fand ich auch noch ganz toll. Dann ist er Hydrox quasi besiegt, in viele Einzelteile zersplittert, er zermatscht, liegt er dann am Boden. Und dann aber Godzilla, ich finde das einfach total großartig, wie er sich dann halt dahin stellt, so niederbückt und dann nochmal so richtig auf die ganze Matsche reinhaut. So nach dem Motto, jetzt hast du's, du dummes, blödes Monster, komm nie wieder nach Tokio. Es ist putzig, so wie toll.
Ja, toll ist das richtige Wort. Der Film macht auf jeden Fall richtig Lust, sich da so ein bisschen mehr mit der Materie zu beschäftigen für mich. Also deswegen, hast du Sehtipps aus der Godzilla-Reihe? Jetzt mal abgesehen von Hondas Originalfilm, den natürlich jeder, auch nur ansatzweise cinephile oder kinointeressierte Mensch auch gesehen haben sollte. Hast du Tipps aus der Reihe, von denen du sagst, ja, die, auch wenn es vielleicht so etablierte Klassiker sind, die man einfach mal nennen sollte, gesehen haben sollte neben dem Original?
Godzilla und die Urweltraupen. Die gibt es leider auch nur in so einer völlig schäbigen Fassung, wie du sie jetzt hast, aber das ist Godzilla gegen Mothra.
Ja.
Der ist tatsächlich gut, weil Godzilla ist dort immer noch böse. Er ist da leider schon so ein bisschen vom Außen her ein bisschen in die Knuddelrichtung gegangen, aber er ist noch böse und du hast Mothra. Das ist tatsächlich der märchenhafteste der ganzen Godzilla-Filme.
Ja, den finde ich auch super.
Der ist sehr schön. Dann Ghidra, The Three-Headed Monster. Das ist dann, da wird halt Godzilla vom Saulus zum Paulus. Dann später noch hier im Frankenstein und die Monster aus dem All halt gesagt, das Destroy All Monsters.
Ja.
Im Grunde könnte ich jetzt sagen, ja eigentlich jeden. Dann noch hier im Deutschen hieß er King Kong gegen Godzilla, aber eigentlich ist es Godzilla Dai Mecha Godzilla. Mhm. Also der erste Auftritt von Mecha Godzilla. Dann aus der zweiten Reihe tatsächlich, sag schon, Godzilla Duell der Megasaurier, das ist gegen King Ghidorah. Ich will jetzt auch nicht weiter ausladen sein. Aus der Millennium-Reihe, die mag ich tatsächlich nicht so gerne. Da könnte ich jetzt sagen, guck irgendwas. Das sind bestimmt alle toll. Nee, ich mag die echt nicht so sonderlich gerne. Shin Godzilla ist wieder ganz nett.
Ja. Ich habe, es gibt ein paar Godzilla-Filme neueren Baujahrs, die eben komplett animiert sind, also computeranimiert. Da komme ich einfach nicht rein. Also ich habe es wirklich versucht. Ansonsten, ja. Würde ich da mitgehen. Das sind aber auch die tatsächlich, die ich kenne und die auch relativ breit vertrieben wurden, zumindest eine Zeit lang. Also vor, ich weiß nicht, ich möchte sagen, so 10 Jahren hat in den USA Sony da in Zusammenarbeit mit Toho die neue rausgegeben, auch wirklich sehr schön gestalteten DVDs mit Experten-Audio-Kommentaren und man hat sich richtig viel Mühe gegeben und die für ein Upload ein Ei verscherbelt und ich dachte, meine Güte, ich werde hier bald eine komplette Sammlung stehen haben und ich dann vielleicht und dann bereits irgendwie nach der 4. oder 5. Ausgabe festgestellt, ich mutmaße mal, so gut verkaufen die sich nicht, wir stellen das jetzt mal ein. Ist vielleicht ein bisschen teuer für jeden Godzilla-Film eine 60-minütige Dokumentation und 2 Experten-Audio-Kommentare zu produzieren. Was schade ist, also wie ich eben auch grundsätzlich finde, die Politik im Vertrieb, die hier Toho betreibt, ein bisschen fragwürdig finde. Also die Filme tauchen immer mal wieder auf, dann sind sie verschwunden, dann ist auch wirklich jede Art von Sekundärmaterial, sogar Originaltrailer, verschwunden alle, weil Toho da irgendwie rechtlich gegen einschreitet, dass sie überhaupt noch veröffentlicht werden. Ich habe keinen einzigen deutschsprachigen Trailer jetzt hierzu Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster gefunden.
Echt? Weil, sind die echt weg? Ich habe vor einiger Zeit noch einen gefunden.
Sicher, man findet sie, aber ich möchte keine illegalen Wege jetzt begehen hierfür. Auf den offiziell verfügbaren Kanälen erscheint dann überall so ein kleiner Disclaimer, wo steht, dieses Video verletzt die Urheberrechte von Toho Limited Incorporated.
Okay, und,
wurde entfernt.
Sehr komisch. Ja. Aber gut, was sage ich hier? Ich bin ja zumindest irgendwie manchmal Anhänger von Nintendo. Japanische Firmen sind manchmal komisch mit ihren Entscheidungen.
Ja. Ich wollte noch eine kurze Sequenz erwähnen, die ich fast schon poetisch finde in ihrer Machart. Das ist dieser, es ist keine gute Nachtgeschichte, die Dr. Yano seinem Sohn Ken vorliest, der mir sehr jung erscheint, aber naja, gut, ich meine, es ist eben ein Mann, der spät erblüht ist. Also, Ken scheint so 7, 8 Jahre zu sein und Dr. Yano kommt mir eher vor wie irgendwo zwischen 50 und 60, aber sei es drum, sei es ihm gegönnt. Und er erzählt Ken unter dem Nachthimmel, man sieht Ken da quasi so einer Blase am unteren rechten Bildkader Rand schweben und dann eben den Nachthimmel und lauscht dann eben dieses Gespräch zwischen Dr. Jan und seinem Sohn, wie sie eben über Hydrox reden und Godzilla, was Godzilla mit Hydrox anstellt und wo Hydrox herkommt. Und es ist ganz zuckersüß vertont, orchestral vertont. Das passt auch so überhaupt nicht zum Rest des Films, aber die Szene hat mich ganz berührt, vielleicht auch, weil ich selber Papa bin und dachte, ja, das ist so ein Moment vielleicht für die Familien, Väter und Mütter im Publikum, aber auch wieder halt so ein bisschen verstört, weil es auch wieder so ein kompletter Bruch war mit dem, was wir zuvor gesehen haben. Da muss ich auch sagen, der Film ist unglaublich temporeich und nimmt sich ganz wenig Zeit, um einfach mal innezuhalten und zu sagen, okay, wir denken mal einfach drüber nach, über das, was da gerade passiert. Das ist alles zack, 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 geht Schlag auf Schlag und bevor man drüber nachdenken kann, kommt schon die nächste Bedrohung um die Ecke. Ich meine, es passiert etwas Hochdramatisches gleich zu Beginn. Ich glaube, irgendwo zwischen der 5. und 10. Minute, und zwar ist ja der kleine Ken da dort am Strand und Hydrox schießt aus dem Wasser, so in seinem ersten Evolutionsstadium, schießt über ihn hinweg und der kleine Ken schlitzt ihm den gesamten Bauch auf, über die gesamte Länge, mutmaßlich mehrere Meter, mit einem Messer, was wahrscheinlich jedes Kind in diesem Alter bis ans Lebensende traumatisieren dürfte. Aber nee, der Film macht nichts draus. Der Film ist so, der lässt Ken sofort losrennen zu seinem Papa und sagt, hey, du wirst nicht glauben, was mir eben passiert ist.
Was aber halt auch irgendwie auch dafür spricht, dass Monster halt dort einfach angekommen sind.
Ja.
Die sind genau. Halt da.
Wie sagtest du, schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen
ist. Genau. Schon, ja. Da will ich auch noch kurz eine poetische Szene, die mir aber irgendwie fast schon nahe ging. Die ist direkt dann am Ende.
Ja.
Hydrox ist tot. Und Godzilla geht halt zurück ins Meer oder wo er auch immer hingeht, um jetzt halt seinen Schlaf zu machen. Und dann werden nochmal die Bilder vom Anfang eingeblendet, halt diese ganze Schlicke, halt die besagte Schaufensterpuppe, die Uhr, der ganze Kram. Und Godzilla läuft halt lang. Die eine Hälfte seines Gesichts ist komplett verätzt, also sein Auge, weil halt Hydrox ihn da so malträtiert hat.
Ja.
Er guckt sich das an und du merkst halt irgendwie schon so mit der Musik, dass er da langläuft und sich irgendwie denkt, ja, warum denn das Ganze? Das ist ja alles immer noch hier. Und dann kommen die Kinder schon irgendwann, dann kommt halt der kleine Ken dann, tschüss Godzilla, tschüss. Und da dachte ich auch so irgendwie, Godzilla denkt sich gerade auch so gerade, ja, genau, tschüss Godzilla, natürlich. Mit mir kann man es ja machen. Ihr macht doch den Planeten kaputt. Verlasst euch immer darauf, dass es irgendwann einen Godzilla gibt, der euch rettet, aber irgendwann ist er halt nicht mehr da. Ich gehe jetzt, tschüss. Das fand ich irgendwie sehr tragisch. Godzilla ist halt ein Monster der vielen Emotionen. Das ist nicht einfach nur so ein Haut drauf. Nein, dieses Monster hat Persönlichkeit.
Und das macht eben auch den Film, das macht den Film wirklich besonders. Und auch wenn diese Monsterkampfszenen, die ja auch einer der wichtigsten Gründe sind, möchte ich mal behaupten, dafür, dass man sich diese Filme eben ansieht im Kino oder eben auf Heimkinomedien, auch oft belächelt werden. Sie sind sehr kompetent gemacht, muss man sagen. Und sie machen ja auch keinen Hehl daraus. Das ist ja, glaube ich, auch der große Trugschluss der Menschen, die dann diese 40, 50 Jahre alten Filme ansehen und sich denken so, ja, das ist aber auch alles ein bisschen schlecht getrickst und die meinen wohl, sie können es für dumm verkaufen, wenn sie denken, wir kaufen ihnen ab, dass das wirkliche Gebäude sind, die dort zerstört werden. Das war ja den Machern auch sehr wohl bewusst. Es ist ja nicht so, dass sie sich wahnsinnig viel Mühe geben, da jetzt ein fotorealistisches Abbild von Tokio in Miniaturform zu erstellen. Das sind ja alles schon sehr schlicht gestaltete Gebäude, die wir da sehen. Sie legen eben den sagen wir mal, visuellen, den ästhetischen Schwerpunkt ganz bewusst auf etwas anderes, nämlich darauf, wie sehen diese Monsterkostüme aus, wie interagieren die Monster, welche Emotionen zeigen die Monster, was können wir vielleicht von Godzilla und Hydrox jetzt weniger, weil es ist Hedoras, also Hydrox erstes Erscheinen hier, aber was können wir vielleicht von Godzilla zeigen, was das Publikum bisher noch nicht gesehen hat, sprich hier Godzilla fliegt durch die Gegend. Das war ja wahrscheinlich schon so ein Wow-Moment für viele vor knapp 50 Jahren. Hält man sich eben dies vor Augen, dass es tatsächlich hier um die Monster geht und nicht darum, wie super realistisch jetzt diese abbruchreife Lagerhalle oder Fabrikgebäude oder was auch immer da zerstört wird, aussieht, dann muss man schon sagen, das sieht total okay aus für das, was es ist.
Ja, natürlich ist das total okay. Ich meine, wir befinden uns ja auch hier in einem Genre, das ganz bestimmten Spielregeln gehorcht.
Ja. Es hat etwas Märchenhaftes.
Ja, das sind ruhig die gleichen Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, bei einem Slasher-Film sagen, naja, jetzt rennt sie nach oben. Also ich würde das ja nicht machen. Ist ja voll unrealistisch. Ja, natürlich. Hä? Das sind Leute, die können immer nur meckern. Ist einfach so.
Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel, dass ich sowas nicht relativiere ins Positive, indem ich so quasi so die produktionstechnischen Hintergründe erläutere, weil ich das kürzlich gemacht habe, weil ich glaube in der Episode zu Army of Darkness, dem Sam Raimi-Film, und dann ich glaube auch von zwei, drei Kommentare bekam, so von wegen, ja Patrick, schön Dank, aber du musstest dich erklären, dass die Effekte bewusst zweiklassig gestaltet sind und dass man irgendwie 1992, als der Film erschien, schon etwas Besseres hätte leisten können, wenn man den gewollt hätte. Aber eher ist es eben genauso der Fall. Also tatsächlich hat die japanische Trickindustrie bis heute, glaube ich, damit zu kämpfen, nie so ganz an den Standard von Hollywood-Produktion anknüpfen zu können. Aber in dem, was sie eben gut konnten, nämlich Monsterkostüme gestalten, sind sie schon sehr, sehr, sehr gut. Also da bin ich auch ganz angetan davon. Und ich denke auch, dass diese märchenhafte Atmosphäre und dieses ungewöhnlich Bizarre, was der Film eben hat, insbesondere dieser Godzilla-Film, einen auch mitreißen kann, sodass man nach 10, 15 Minuten sowas dann auch nicht mehr in Frage stellt, ob das alles jetzt so perfekt aussieht, nach unseren heutigen Maßstäben.
So schaut's aus.
Ja.
So, noch abschließende Worte, weil ich bin eigentlich jetzt relativ durch damit.
Nee, bitte. Soll ich abschließende Worte sagen? Oder?
Ja, sag du mal abschließende Worte.
Abschließende Worte, ich würde den Film jemandem ans Herz legen. Er ist amüsant, er ist spannend. Er respektiert sein eigenes Subgenre und die Tropen eben dessen in netter Art und Weise, ohne sie jemals gehässig augenzwinkert zu werden, so von wegen so, haha, ja, guck mal, was hier für Quatsch machen. Also er nimmt sich schon ernst, aber er ist sich eben auch sehr wohl der Tatsache bewusst, dass wir uns hier in eben einem sehr fantastischen, märchenhaften, vielleicht gar albernen Monsterfilmzyklus bewegen, der es wirklich schwer hat, zu diesem Zeitpunkt seiner Entstehungsgeschichte noch irgendwie was Neues ins Spiel zu werfen. Aber sich eben alle Mühe gibt. Das ist ganz toll.
Ja, besser könnte ich es gar nicht sagen. Ich würde nicht mehr rankommen an dem, was du gerade gesagt hast.
Oh, danke. Ich möchte auf jeden Fall, dass du noch los wirst, wo man dich sonst so hören kann, weil ich denke, die Wiederbelebung des Glotzcasts sollte ja auch nochmal zum Thema werden, denn man sollte euch hören. Ich mag eure Gespräche ja sehr. Zwischen dir und, ich weiß, wie er heißt, aber ich lasse ihn trotzdem da.
Es ist Frank. Ja, wir versuchen es zumindest. Es ist immer zeitlich etwas knapp, weil halt immer noch so quasi frisch gebackener Vater, demnächst steht sogar eine Hochzeit an und sowas in der Richtung. Demzufolge will ich jetzt nicht sagen, ja, ab jetzt regelmäßig jede Woche. Das wird nicht so klappen, aber prinzipiell kann man uns auf www.glotzcast.de hören.
Nee, danke, dass du hier warst. Das war toll.
Danke.
Adios und gute Nacht.
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Das ist Spitzenklasse. Der neueste Gruselschocker aus Japan. Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster.